im Seminar beginnen, bin genauso aufgeregt wie ihr, weil es das erste Mal ist, dass ich dieses Seminar nächste Mal halte. Und das zweite, der zweite Grund ist, dass ich jetzt auch noch in einer kondensierten Form halten werde. Wir haben Zeit bis um 7 Uhr und wir werden in diesem Seminar ganz wichtige spirituelle Themen berühren. Ich möchte euch einen Überblick geben heute Nachmittag über das wichtigste Buch des Krishna-Bewusstseins, den Bhakti-Rasamrita Sindhu, den Nektar-Ozean der Hingabe zu Gott. Dieses Buch hat für mich selber entscheidende Weichen im spirituellen Leben gestellt. Ich habe schon seit 20 Jahren fast jährlich einmal durchgelesen und gesehen, wie sich in dieser Literatur immer tiefere Aspekte offenbart haben, die beim ersten Lesen nicht sofort sichtbar oder erkennbar waren. Und aus dieser Freude des Forschers und Entdeckers heraus, jetzt bei der letzten Indienreise, die Seminar vorbereitet und versucht, einige Höhepunkte aus diesem Werk präsentieren. Allerdings muss ich sagen, dass diejenigen von euch, die einen Geschmack entwickeln, gleich eingeladen werden sollen zu unserem sechstägigen Seminar über das gleiche Thema auf einer schönen alten ostdeutschen Burg. Ach, das war die ostdeutschen Burgen meistens unterschiedlich sind als die Leipziger Burgen. Das ist ein schöner Ort in der sächsischen Schweiz von Deutschland. Also ich habe schon einen Zug, wo wir innerhalb von 6 Tagen ein Seminar geben. Wo das Seminar genau ist, wie man sich anmeldet und so weiter, wird uns vielleicht der Data am Ende sagen, der Direktor der Veda-Akademie. Ich persönlich. Schön, das also zur Einladung oder zur Einführung. Ich bin sehr froh, dieses Seminar geben zu können und möchte etwas mit euch teilen, was sehr, sehr wichtig ist in meinem eigenen spirituellen Leben und von dem ich mir verspreche, dass es euch eine tiefe Inspiration auf eurem eigenen spirituellen Pfad geben kann. Wir haben so einen bestimmten Fluss in dem Seminar. Wir werden zwischen verschiedenen Medien hin und her gehen und hin und her wechseln. Aber das sage ich gleich getrennt an, wenn wir dann mit dem Seminar beginnen. Zunächst einmal wollen wir eine glücksverheißende Atmosphäre schaffen durch das Singen des Liedes bei Radha Madhava und danach den Behaltestand für diejenigen, die das den Text uns nicht kennen. Sehr froh, euch alle hier begrüßen zu können zu unserem Seminar der Nektar der Hingabe. Der Nektar der Hingabe wird ein bisschen im Krishna-Bewusstsein als der Leitfaden betrachtet. Der Leitfaden, der uns hilft, aus der materiellen Welt, aus dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburt und Tode, in die ewige spirituelle Welt zu kommen. Um den Nektar unserer ewigen Beziehung zu Krishna. Der Nektar der Hingabe wurde von Srila Prabhupada oft als das Gesetzbuch des Krishna-Bewusstseins bezeichnet, wobei er aber mehr eine Art Leitfaden meinte, als dass das normalerweise mit einem Gesetzbuch verstanden wird. Das Seminar werden wir so gestalten, dass wir nicht einmal uns um die Definition von Bhakti oder Krishna-Bewusstsein bemühen. Dann werden wir ein ganz wichtiger Aspekt von, oder sagen wir eine wichtige Transformation im Herzen eines jungen Transzendentalisten erfahren. wird also unsere Aufmerksamkeit darauf fallen, worauf es eigentlich darauf ankommt, was für eine Transformation erwünscht ist auf dem Weg vom materiellen ins spirituelle Leben. Wir haben dazu ein Theaterspiel vorbereitet, was den Punkt illustrieren wird. Wir werden ein bisschen diskutieren und gehen dann von Bildern, philosophischen Diskussionen, Erzählungen und so weiter, geradewegs in den Nektar-Ozean herein. Das wird ein, hoffentlich ein bisschen meditativ sein. Wie ich schon anfangs gesagt habe, ich möchte es auch noch einmal wiederholen, weil inzwischen noch weitere Gäste hinzugekommen sind, wird dies eine Art Reise sein. Wir treffen uns als Reisegefährten für, ja, bis 19 Uhr hier im Tempel. Ich werde öfters Pause machen, sodass man nicht steife Sitzmuskeln bekommt. Diese Reise sollten wir zusammen verstehen, oder wir sollten uns verstehen als eine Reisegesellschaft. Wir sind irgendwie hier zusammengekommen heute für ein total transzendentales Thema, was uns möglicherweise einen ganz neuen Zugang zu unserem spirituellen Leben verschafft. Und wir sollten versuchen, so lange wie dieses Seminar ist, zusammen zu bleiben. Ich möchte euch wirklich darum bitten, nicht vorher aus unserer Reise auszusteigen, sondern einfach diese Reise bis zum Ende zu gehen. Denn sie ist so aufgebaut, dass wir uns ganz allmählich zu Krishna direkt bewegen wollen. Wir werden die Texte hören, die Krishna direkt lobpreisen. Um 19 Uhr, dass man sich so ein bisschen einteilen kann, besteht die erste Möglichkeit, die Möglichkeit besteht zu jedem Zeitpunkt, aber dann besteht die erste offizielle Möglichkeit, unsere Reisegesellschaft zu verlassen. Wir werden um 19 Uhr, ein bisschen vor 19 Uhr aufhören, um dann eine Arati-Zeremonie zu machen. So, das Seminar so aufgebaut, dass schließlich der Vorhang sich öffnen wird und Krishna dort sichtbar werden wird. Und im Anschluss an diese Arati-Zeremonie, die etwa eine halbe Stunde dauert, von 19 Uhr bis 19.30 Uhr, werden wir euch auf eine neue Reise, erneute Reise nehmen, nämlich die Reise nach Ahobalam, dem Erscheinungsort von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hallo Krishna, hier ist auch die Krishna, die Vertreter des Krishna Yatras gekommen. Hallo Krishna, deine Ulti. So haben wir es also ungefähr gestaffelt. Gut. Bevor ich anfange, über Hingabe und den Nektar der Hingabe zu sprechen, möchte ich euch bitten, mit eurem direkten Nachbarn, wer immer es ist, darüber zu diskutieren, über zwei Fragen zu diskutieren. Die erste Frage ist, was weiß ich über das Buch Der Nektar der Hingabe? Das ist ein Überraschungseffekt, ich weiß, aber das mache ich öfters bei meinem Seminar, das wird nicht das erste Mal sein. Dann dreht sich einfach um und auf wen dann der unvorbereitete Blick trifft. Das ist unser Gesprächspartner für die nächsten 5 Minuten. Was weiß ich über das Buch Der Nektar der Hingabe? Wenn ich überhaupt nichts darüber weiß, kommt die andere Frage, was verstehe ich über hingebungsvolles Dienen? Bitte bewegt diese Fragen, ihr werdet sehen, das hat einen seminartechnischen Grund, ihr werdet euch auflockern und euch in das Thema einatmen, weil in dem ihr erst einmal seht, was bei euch schon an Grundwissen da ist. In 5 Minuten sehen wir uns wieder. Halt euch da. Autor vom Nektar der Hingabe definiert Bhakti wie folgt. Ihr werdet bestimmt interessante Ideen gehabt haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Definition euch sehr hilft, zu verstehen, worüber wir im Folgenden sprechen werden. Anya vilashita shunyam jnana kamadhyana vritam anukulena krishnanu shilanam bhakti uttama. Wenn sich erstklassiger hingebungsvoller Dienst entwickelt, muss man von allen materiellen Wünschen, von Wissen, das man durch die monistische Philosophie erlangt hat, und von fruchtbringenden Handeln frei sein. Der Gottgeweihte muss Krishna unablässig in einer wohlgesonnenen Haltung zu so, die ihm dies Krishna wünscht. Wer diese Definition nachlesen möchte, ist im Madhya-Lila Kapitel 19, Text 197. Ich möchte euch gerne jetzt anzeichnen, was die drei Hauptelemente von dieser Definition sind. Denn sie sind ein bisschen schwer zu verstehen. Es wäre natürlich ideal, wenn ich so ein Sendemikrofon hätte, aber wenn das zu schwierig ist, dann brauche ich nicht unbedingt sein. Zunächst einmal ist als erste Definition, man muss den Wunsch haben, Krishna zu erfreuen. Die zweite Qualifikation ist, keine selbstische Motivation verfolgen. Und die dritte Eigenschaft ist, frei zu sein von zwei materiellen Anhaftungen. Einmal das, was man durch fruchtbringende materielle Anhaftung, würde ich mal sagen, materielle Anhaftung. Also Zero. Also das Sanskrit-Wort ist Jnana Kama Janavritam. Das wird definiert in Form von zwei großen materiellen Anhaftungen. Einmal die des Karmas, Karma, und dann die des Jnanas. Dieser Teil ist ein bisschen technisch, ich werde es erklären. Bhakti oder hingebungsvolles Dienen zu Krishna, Hingabe zu Krishna, muss den Wunsch haben, Krishna zufriedenzustellen. Man muss wirklich daran denken, was kann Krishna zufriedenstellen? Die zweite Eigenschaft ist, dass man dabei keine selbstische Motivation hat. Was springt dabei für mich heraus, ist nicht Bhakti. Ich sage mal so ein bisschen, wir alle sind, seitdem wir in der materiellen Welt sind, auf einer ganz bestimmten Wellenlänge. Der WHFM-Sender, What's in for me? Was springt dabei für mich heraus? Ein Bhakta will wirklich nur Krishna zufriedenstellen. Die Definition von Liebe ist, in spiritueller Liebe ist, dass man ganz das Interesse des anderen vor Augen hat und ihr eigenes Interesse überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Das gibt es gar nicht im Denken. Der Wunsch ist einfach da, Krishna soll zufriedengestellt werden. Ohne nun die beiden großen Motivationen, die es in der Welt gibt, oder materielle Anhaftung, sind erst einmal die Anhaftung des Karmas. Karmas bedeutet, ich tue Handlungen und als Ergebnis auf meine Handlungen genieße ich die sogenannten Früchte der Handlung. Ich glaube, wir kennen das alles. Karma wird oft übersetzt von Srila Prabhupada als fruchtbringendes Tun. Ich tue etwas, damit ich etwas gewinne. Und Jnana ist, dass man versucht, durch Erkenntnis sich letztendlich von dem Leiden des materiellen Daseins zu befreien und in eine Art Mukti, Befreiung vom materiellen Dasein geht. Ich glaube, in unserem eigenen Leben taucht oft Karma und Jnana auf, zum Beispiel, dass ein Mensch etwas, ja, eine Beziehung eingeht und darin arbeitet und dann da auch was genießen will. Oder er tut etwas, oder sie tut etwas und am Ende der Tätigkeit steht man vor dem Lohnabrechnungstisch und fragt, ja, wo ist jetzt mein Gehalt? Ein ganz natürliches Handeln in dieser Welt, was wir seit unvordenklicher Zeit drin haben. Und Jnana ist so, dass man einfach vielleicht sich zurückzieht, entschlossen, nicht mehr sich zu verstricken ins materielle Leben. Dass man meditiert und versuchen möchte, die, das Einssein mit Gott zu erleben, die materielle Welt aufzugeben und danach aufhören zu existieren in einer sozusagen Muxi-Art. Obwohl wir Westler nicht so wahnsinnig philosophisch sind und vielleicht nicht so die typischen Spuren von Jana haben, dass wir philosophisches Wissen kultivieren, um uns letztendlich aus der Materie zu entziehen, denke ich, gibt es doch vier Jana-Spuren, die wir bei uns sehen können. Einfach, wo wir unsere eigene Erlösung und unsere eigene Befreiung und nicht den Dienst zu Krishna, zu Gott, in den Vordergrund stellen. So, Rupa Goswami sagt, dass diese drei Punkte Bhakti ausmachen. Den Wunsch, Krishna zu erfreuen, keine selbstische Motivation verfolgen und die materielle Anhaftung an Karma und Jnana. Ja, ich habe da so ein Null hingemalt. Zu nullifizieren. So. Nun, die Ausübung von Bhakti, wie man hingebungsvollen Dienst in dieser Welt ausübt, das ist eine interessante Sache, die wir als nächstes behandeln werden. Wir sind hier noch ein bisschen, haben wir so Tacker, die wir, wo wir es anpacken können. Wie geht es? Mit Schwarz sollte man schreiben. Gut, ich habe es, glaube ich, hier irgendwo. Danke. Die Ausübung von hingebungsvollen Dienst in dieser Welt findet statt mit dem Körper. Mit was noch? Mit den Sinnen. Das gehört zum Körper dazu. Um vollständig zu sein, was haben wir alles noch? Was haben wir noch anzubieten? Den Körper haben wir. Ein Geist, oh ja. Einen großen Geist, der sehr gut arbeiten kann, wenn wir ihn einsetzen. Und Intelligenz, stimmt. Gehört hier auch noch hin. Was kann man noch alles in den Dienst zu Krishna stellen? Das falsche Ego, wie machst du das? Indem du es loslässt, oh. Ja, noch? Worte, ja. Zeit, wir haben Zeit, die wir in Krishnas Dienst stellen, ja. Das tun wir mal zum Körper noch hin. Der ist unglaublich zeitempfindlich, der Körper. Und Worte, wurde gesagt, das stimmt. Dies sind die drei Dinge, die in Bhakti, in Krishnas Dienst beschäftigt werden. Und nun bei dieser Beschäftigung, noch ein bisschen technisch, es wird bald, kommt der Nektar, keine Angst. Hare Krishna. Bei dieser Beschäftigung gibt es zwei wichtige Aspekte. Nämlich das, was man tut mit dem Körper, und das, das klingt, das ist so, was man nicht tut, das ist, die sogenannten Do's, da gibt es Regeln für, und dann die sogenannten Don'ts, das sind die Regulation oder Verbote, wenn man so will. Bhakti ist also eine Tätigkeit, wo der ganze Körper, die Worte und der Geist zu Krishna gegeben wird, so wie es Krishna erfreut, wobei man bestimmte Dinge tut, das heißt Regeln einhält, und bestimmte Dinge nicht tut, Regulation einhält. Der Sinn der Bhakti oder der Bhakti-Tätigkeit ist es, im Herzen etwas hervorzubringen, was als Liebe zu Krishna in uns schlummert. Ihr habt einen Ozean von Liebe in eurem Herzen, die aber im Augenblick bedeckt ist. Und durch den Vorgang des Bhakti wird man versuchen, diese Liebe zu zum Vorschein zu bringen. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist ein kleines Kind. Das ist mein Freund Maxi. Ein Kind am Anfang, als du so klein warst, Maxi, konntest du nicht laufen. Aber die Eigenschaft zu laufen war schon immer in dir drin. Du musstest nur von Dr. Branko und Priscilla genommen werden und so geführt werden, bis das durch diese bestimmten geführten Aktivitäten, diese inhärente Eigenschaft, diese Neigung zu gehen, aus dir herauskam. Dankeschön. So ist es mit jedem von uns. Liebe zu Krishna ist ewig in uns enthalten. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunai Shravanadi Chutashite Karaye Udoi. Durch die Ausübung der Bhakti, die wir mit Körper, Worten und Geist tun, wird diese Liebe zum Vorschein gebracht, ähnlich so wie die Eigenschaft zu gehen aus einem Kind zum Vorschein gebracht wird, durch bestimmte Übungen, Gehübungen und Ermutigungen, Inspiration und so weiter. Wir werden uns heute damit befassen, wie auch wir Menschen des 20. Jahrhunderts an diesen Ozean der Liebe zu Krishna kommen können, indem wir bestimmte Tätigkeiten tun und auch bestimmte Tätigkeiten nicht tun. Vielleicht kann ich hier schon fragen, was sind die Ausübungen der Bhakti im Krishna-Bewusstsein, die euch bekannt sind? Dieser Ton. Senden. Lesen. Service für Krishna tun. Mhm. Und was sind Dinge, die wir nicht tun? Wir rauchen nicht. Trinken nicht, weil wir auf diese Art und Weise eine weitere Bedeckung machen würden. Nun, bei dieser Ausübung von den hingebungsvollen Tätigkeiten gibt es zwei Stufen. Und wir werden gleich ein Theaterstück dazu sehen, deswegen möchte ich wen auch immer, der ist da wohl in der Nähe, Samananda, ich sehe dich gerade, kannst du vielleicht zu unseren Schauspielern gehen und sie informieren, dass wir gleich das Theaterstück sehen wollen. Es gibt zwei Stufen dabei, die jetzt ganz wichtig zu verstehen sind, wenn wir in den Ozean der Bhakti hineinkommen wollen. Es gibt zunächst einmal die Stufe, die man als Pravrit-Yatmak bezeichnet. Ich kann das nur jetzt in Sanskrit mal aufschreiben. Pravrit-Yatmak. Das ist, dass man etwas tut, wie in unserem Beispiel von dem Kind, was lernt, was eine äußere Bemühung ist. So macht ein Mensch, der sich zum Krishna-Bewusstsein angezogen fühlt, hören Chände Hare Krishna, setzt sich hin, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, beschäftigt seinen Körper mit großer Entschlossenheit in dem im Service tun, er macht Service, wie du sagst, und auf diese Art und Weise tut er eine äußere Bemühung. Er macht vielleicht super exakt sein in seinem Leben und äußerlich sehr vorbildhaft der Super-Devote sein. Das ist Pravrityatmak. Und dann gibt es die nächste Stufe, Nivrityatmak. Das ist eine innere Kontemplation. Innere Kontemplation schreibt man, glaube ich, mit Kontemplation. Zuerst wird der Devoti auf dieser Stufe sein. Das heißt, eine äußere Bemühung unternehmen, die er hauptsächlich mit dem Körper ausübt, die aber auch mit den Worten ausübt. Die Transformation im Herzen findet statt, wenn der Devotee dazu kommt, eine innere Kontemplation dabei zu haben, eine Meditation. So in unserem Seminar werden wir darüber sprechen, wie es möglich ist, von der Ebene der äußeren Bemühung zu einem ekstatischen Spiritualisten zu werden. Ist das nicht wunderbar? Ohne dieses Verständnis von diesem Ansatzpunkt werden wir niemals das Werk von Rupa Goswami verstehen können. Ohne selber von einer rein äußeren Bemühung in die innere Kontemplation einzugehen, werden wir wahrscheinlich niemals den Reichtum der Bhakti in unserem eigenen Leben erfahren können. Im Bhagavatam wird gesagt, wer den heiligen Namen chantet und dabei nicht Tränen der Ekstase vergießt, von ihm ist auszugehen, dass noch nicht die Transformation im Herzen stattgefunden hat. So, ich möchte noch einmal ganz kurz für euch zusammenfassen. Die Definition von Bhakti war, den Wunsch, Krishna zu erfreuen, dabei auf selbstliche Motivation zu verzichten und es wurde gesagt, die Masse an Anhaftung, an Gewinn und an Befreiung aufzugeben. Wir haben dann gehört, dass Bhakti letztendlich eine ganzheitliche Sache ist. Krishna will alles haben. Er will nicht lauert. Also spirituelles Leben ist letztendlich eine ganzheitliche Involvierung von Körper, Worten und Geist. Und es wurde dann gesagt von Rupa Goswami, dass es zwei Stufen gibt. Pravidyatmak, wo man äußerliche Bemühungen macht, und Nivridyatmak. Wie das zu verstehen ist, werden wir in einem Theaterstück jetzt sehen. Ich möchte euch aber gerne eine kleine Pause geben, sodass die Theaterleute sich auch hier einfinden können. Dürfte ich euch bitten, dass wir die kindische Freude erfahren, die auftritt, wenn man pünktlich ist. Wir müssten leider, um das Seminar zu koordinieren, ganz pünktlich sein. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr Punkt 10 Uhr, also 10 nach 4 hier seid. Ihr könnt euch hier aufhalten, wir werden das lüften, wir werden schöne Pausenmusik machen, wenn es klappt. Wir werden dann nach der ersten Pause wir werden dann gleich zum Theaterstück gehen. Es ist also wichtig, dass ihr schon, wenn ihr austreten möchtet, schon 2 Minuten oder 3 Minuten vorher hier seid. Wir werden total pünktlich sein. Also wir haben den ersten Block beendet, indem wir darüber hörten, dass es bei der Ausübung von hingebungsvollen Dienst 2 Stufen gibt. Die erste, die eine rein äußere Bemühung ist, wo man den Körper und die Worte einsetzt in der Ausübung von Bhakti. Und die zweite Stufe, wo plötzlich Liebe im Herzen auftaucht, sowie in einem Kind das automatische und sagen wir mal spontane Gehen auftaucht. Wir möchten jetzt zu diesem Thema unsere hauseigenen Theaterkünstler begrüßen. Ich möchte euch bitten, einen rauschenden Applaus zu geben für Atmadara und Shikama. Zwischensteht, zu inspirieren durch einen rauschenden Applaus.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merkst du eigentlich nicht, dass du mich beim Schenken störst? Brahma Mahurta! Und du störst meine tiefe Meditation. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare Rama, 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 Hare Rama,
Sadara Loka, die Sie da sind, und lass mich schäfen. Sorry, ich komme in einer Stunde vom Markt zurück. Und dann wollen Sie nach Hilfe dann die Münze schneiden. Wo bin ich essen?
Sorry, die hat schon 2 Uhr. Sorry.
Die hat dann 2 Uhr angefangen. Ich meine, ich habe kurz vor 6.
Weißt du, man muss jede Sünde mit heiligen Namen nehmen. Den heiligen Namen auf der Zunge. We are not brothers. Hare! Hare!
Störst du mich doch beim Geigen schießen? Meine Runden gechampelt. Lese mindestens 2 Stunden im Tag in Prabhupadas Büchern und habe nie mehr Mataji angeschaut. Aber ich bin immer noch voller Zorn und habe keine Liebe zu Krishna.
Also ist es schön, dass du diesen Vorgang ein Stück befolgst, aber Krishna will mehr von dir.
Aber was denn? Meine Frau hat doch gesagt, dass wenn man den Vorgang strikt folgt, dann geht man zurück zu Krishna am Ende dieses Lebens.
Ja, aber der Vorgang beinhaltet auch Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Was du Krishna will, dann hört.
Aber wie soll das funktionieren?
Trinke doch einfach mal zu dem Baby.
Aber ich trinke doch jeden Tag.
Offen und aufrichtig? Probier's mal hin. Sofort. Oh, falsch. Sofort.
Schade, schade.
Ja?
Nee,
das ist doch nicht
alles. Ja, so. Wo bist du mit deiner Rolle? Krishna, invoke for a song. Ich hab doch wieder schlechte Eigenschaften. Aber ich bin eigentlich hier, um einen Diener von dir zu lesen. Und um wirklich Liebe zu dir zu entwickeln. Bitte hilf mir. Was soll ich tun?
Sei unbesorgt. Wer sich mir hingibt, den werde ich beschützen und lenken, auch wenn er sich manchmal verirren mag.
Ich glaube, heute ist nicht so wichtig wie meine runden Schenkel. Wann ich meine runden Schenkel besser kriege, ein bisschen in was für eine Haltung. Ich möchte gerne helfen.
Ja, komm, helfen. Ich mache
das. Ich glaube, wir müssen auch etwas lernen. Ja. Die Form, die wir alle früher von mir verstehen. Wie das Gefühl von allen sein. Können wir auch was helfen?
Ja, das soll ich. Nicht. Aber eine Sache, erwartet nicht die große Ekstase, schon nach dem Gewinn. Wir müssen noch ein Lächeln geduldet haben.
So, Hare Krishna. Danke für Anagmata und Shri Kama. Mit dem Theaterstück sollte versucht werden. Genau, warte, muss man jetzt. In dem Theaterstück sollte versucht werden, darzustellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem rein regeltreuen, der Bemühung, die nur mit den Sinnen getan werden, diese Anstrengung von dem. Wie hieß der Schauspieler noch? Brahma Muhurta, danke. Unter einer inneren Haltung, die bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes beginnt, die schließlich sogar zu Bhava, also Ekstase und reiner Liebe zu Krishna heranreicht. Ich glaube, das Theaterstück hat diesen Punkt sehr gut gemacht und bin froh, dass das so einfach ging. Ich hatte sie einfach nur gebeten, könnt ihr euch zu diesem Punkt etwas einfallen lassen, und dann ging Shri Kamas Augen nach oben. Jemand, der nach den Einfällen sucht, am Himmel der künstlerischen Inspiration, und dann hatte sie das gefangen und das war das Ergebnis. Es war ein kurzer Sketch. Bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes gibt es insgesamt drei Arten von Bhakti. Sadhan Bhakti, ich werde das mal für euch anschreiben. Sadhan heißt das, was ewig ist, und Sadhan ist das, was uns vorbereitet auf das Ewige. Sadhan Bhakti. Dann gibt es Bhava Bhakti, die Stufe der Ekstase, und schließlich Prema Bhakti. Prema Bhakti. Viel ist darüber gesprochen worden, wie das geht, aber ich denke, dass ich hier nochmal einen kurzen Reiseplan von unserer spirituellen Entwicklung zusammenfasse. Der Großteil, bevor man anfängt mit diesen Ausübungen, den Tätigkeiten, die einen zum spirituellen Leben hinbringen, wird man zu den Seelen gehören, die einfach ohne Information vom spirituellen Leben in ihrem Leben so dahintreiben, getrieben nur von einer Kraft, ihrer materiellen Wünsche. Wenn eine sehr vom Glück begünstigte Seele in Kontakt kommt mit geweihten Krishna, wird in ihr ein anfängliches Vertrauen erzeugt, Shraddha, was dafür sorgt, dass man sich mit den Inhalten der Heiligen Schriften anfreundet und auch identifiziert. Nach Shraddha hat man dann mehr Gemeinschaft mit geweihten Krishna. Allerdings nicht einfach nur so passiv als Zuschauer, sondern man folgt ihrem Beispiel und kommt so auf die Stufe von Bhajana Kriya, wo man Dinge ausübt, wie das Chanten der heiligen Namen, das Besuchen der Tempel und so weiter und so fort. Dadurch, durch die Ausübung von Bhajana Kriya, erfährt man im Herzen eine Art Gerinnung. Wenn man in Milch eine Zitrone reingibt, gerinnt die Milch und es gibt Käse auf der einen Seite und Molke oder Flüssigkeit auf der anderen Seite. Wenn man in ernsthafter Weise spirituelle Praktiken ausübt, findet auch so eine Trennung im Herzen statt. Die unerwünschten Dinge gehen weg und die Anhaftung Krishna tut sich manifestieren. Man geht dann weiter, man kommt auf die Stufe von Stetigkeit, wo man stetig wird in seinem spirituellen Leben. Dann schließlich ist man auf der Stufe von einem großen Wohlgeschmack. Man liebt plötzlich spirituelle Tätigkeiten. Man liebt es zu chanten. Man liebt die Gemeinschaft von Devotees. Wenn man hört Kirtan, das Singen des heiligen Namens ist im Tempel, stürzt man dahin mit einem großen Wohlgeschmack. Wirklich, wo wird hier gerade über Krishna gesprochen? Da kommt man hin. Ruchi. Dann entwickelt sich die Ruchi zu Ashakti. Auf der Stufe der Ashakti hat man, wenn man unten auf Ashakti ist, eine Anhaftung an Krishna und wird sich intuitiv bewusst über seine eigene spirituelle Identität. Jemand hatte gesagt, beim Ausüben von hingebungsvollen Dienst muss man das Ego überwinden. Nicht? Auf der Stufe von Ashakti findet das statt, dass man das materielle Ego, überwindet. Man ist nicht mehr interessiert daran, ob man ein Schweizer oder ein Amerikaner oder ein dies oder das ist. Man erahnt, eine ewige spirituelle Seele ist, ein Kind der Ewigkeit, ein Amritaputra. Auf dieser Stufe, wo man so ein vages Verständnis hat von seiner spirituellen Identität, wird man sich auch intuitiv bewusst über seine Beziehung zu Krishna. Man fühlt sich angezogen zu einer bestimmten Art von Beziehung zu Krishna. Man hört zum Beispiel in den Heiligen Schriften, wie die Devotees in der ewigen spirituellen Welt sich zu Krishna beziehen, wie sie mit ihm in die Weidegründe gehen von Vrindavan, wie Krishna auf der Flöte spielt und wie ein Wirbelwind im Herbst die Blätter bewegt, die Devotees, die Herzen der Devotees bewegt und sie zu sich anzieht. Auf dieser Stufe dann passiert etwas Wunderbares. Und zwar wird man abgeholt von einer bestimmten Grenze. Mit Sadhan Bhakti, den Ausübungen des spirituellen Lebens, kann man hinkommen bis zu der Stufe von Anhaftung an Krishna. Anhaftung an Krishna. Und das wird so, es entwickelt sich, ihr könnt es so vorstellen, wie in dieser Welt, wo man plötzlich so ein tiefes Gefühl der Zuneigung zu einer Person verspürt, vielleicht einer Frau oder einem Mann, dem wir bereit sind, unser Herz zu geben, unser Vertrauen zu geben und eine Beziehung mit ihm anzufangen. Auf dieser Stufe dann, also sagen wir mal, wo wir eine Anhaftung zu Krishna geschieht, passiert etwas, was so wunderbar ist, dass wir es nur mit einem roten Pfeil ausdrücken können oder einem braunen Pfeil, wenn man den Rot nicht sehen kann. Es kommt von der spirituellen Welt eine bestimmte Kraft, die einen abholt. Diese Kraft ist eine göttliche Energie, die wie ein Strahl von der Sonne in unser Herz hineinkommt. Die besteht aus, ich habe hier leider nur einen schwarzen Pfeil, aber das geht auch. Man sagt dazu die Kladini Shakti, die den Austausch mit Gott mit einer ekstatischen Freude überzieht. Und Samvit ist die Wissenskraft. Das muss ich in Deutsch sagen. Freudenskraft. Und Samvit ist die Wissenskraft. Diese Kraft überwältigt den Devotee und bringt ihn auf die nächste Stufe. Der Bhava Bhakti und dann der Prema Bhakti. Fasst den Devotee und ermächtigt ihn. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, Mahatmanas Tumahapata Devin Prakritim Ashritab. Die großen Devotees, die Mahatmas, befinden sich unter dem Schutz meiner inneren Energie. Es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, und ich möchte es noch ein bisschen, sagen wir mal, akzentuierter sagen. Eure eigenen Bemühungen im spirituellen Leben, die Bemühungen des Sadhan Bhakti, bringen euch bis zu dieser Stufe, aber durch die eigenen Bemühungen kann man nicht zurück in die spirituelle Welt gehen. Wir können nicht zu Himmelsstürmern werden, sozusagen. Was wir brauchen, ist, dass von dem Herzen Krishna und seiner reinen Geweihten der spirituellen Welt ein Gnadenstrahl sozusagen fällt, der uns ermächtigt. Auf der Stufe der Bhava sehen wir dann Krishna, und auf der Stufe mit Prema, der Prema, haben wir einen ekstatischen Austausch mit Krishna. Ich möchte ganz kurz diese einzelnen Stufen Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti und Prema Bhakti in einer Definition von Vishvanatha Chakravarti Thakur vorlesen und dann einen schweren Zweifel äußern. Sadhana Bhakti ist die Art von Hingebungsvollen, die in der Praxis, durch die man hofft, Bhava Bhakti zu erreichen. Bhava heißt so viel wie ekstatische Liebe. Mit dem Sadhana Bhakti ist man führt die Tätigkeit mehr oder weniger mechanisch aus. Man steht auf wie Brahma Muhurta. Ich muss jetzt morgens aufstehen, ich muss meinen Geist kontrollieren, ich muss die Verrichtungen des hingebungsvollen Dienstes tun. Es ist ein bisschen mechanisch und äußerlich. Aber man hofft dadurch, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Ich möchte euch einmal ein Gedicht vorlesen von einem großen Devotee, der auf der Stufe des Sadhana Bhakti betet. O mein Herr, wann werde ich den Tag meinen Tag nennen können, wo ich Sri Radharani sehe, die neben dir steht? Wann werde ich in der Lage sein, dich zu berühren und euch beiden zu dienen? Ich wünsche mir so sehr, euch den Herrlichkeit meines Herzens Dienst zu erweisen, zusammen mit Lalita und Vishaka, das sind Gefährtinnen von Radha und Krishna. Ich werde Girlanden aufziehen mit verschiedenen Blumen. Die werde ich dir und diese werde ich euch beiden opfern. Dann werde ich Tambula nehmen, das ist so ein Korn, das mit Kampfer anreichern, beten müssen und gewürzen, und werde das Ganze in einer goldenen Box zu euch bringen. Die Lotusfüße von Radha und Krishna sind mein einziger Schatz und das letztendliche Ziel meines Lebens. O Herr, der du der Befreier des gefallenen Seelen bist, bitte gebe mir diesen Reichtum, eure Lotusfüße, denn ich habe doch niemanden außer euch. Jetzt wendet sich dieser Sadhaka Bhakti Bhakta, der auf der Sadhana-Stufe ist, an seinen spirituellen Meister und erbittet Hilfe von ihm. O spiritueller Meister, Ozean der Barmherzigkeit und Freund der gefallenen Seelen, du bist der Lehrer von allen. Nennt Narottam das Thakur sein eigener spirituellen Meister? O Lokanath Goswami, du bist das Leben von allen Menschen. O Meister, bitte sei mir barmherzig und gebe mir den Schatten deiner Lotusfüße. Ich, Narottam, der Autor, suche Zuflucht. Also Sadhan Bhakti, nochmal zum Sagen, ist wie die Bemühung eines Kindes, das rein äußerlich durch die Gehübung durchgeht. Also ich habe 5 Kinder zum Gehen gebracht in meiner Kindheit. Ich habe da so eine Expertise entwickelt, eine bestimmte Gehschule, die ich bereitwillig den Eltern verraten kann, die das wissen wollen. Genau wie ein kleines Kind, was Ausschau hält auf den Tag, wann werde ich endlich laufen können und springen und musizieren, nicht? So wird auch der Sadhana Bhakti hat immer dieses Ziel vor Augen. Ich möchte mit Gott zusammen sein. Hare Krishna. Nobler Wunsch, oder? Ist ein tiefer Wunsch. Bhava Bhakti, wenn Bhava Bhakti auftritt, gibt es noch Hindernisse im Herzen und im Dienst. Aber man hat den großen Wunsch, die nächste Stufe zu erlangen. Prema. Auf der Sadhana Bhakti will man ekstatische Liebe, auf der Stufe vom Bhava Bhakti, wo sich schon Krishna ein bisschen zeigt, möchte man einen liebevollen Austausch mit ihm genießen, also einen direkten Dienst tun. Ein Prema Bhakti ist jemand, der keine Schwierigkeit kennt und völlig süchtig ist. Ah, süchtig ist nicht das Wort. Völlig begierig ist, Aktivitäten auszuführen in Beziehung zu Krishna. Solch einer Mensch ist ein vollkommener Devotee. Haribol. So, vor der nächsten Pause möchte ich jetzt einen schweren Zweifel an dem äußern, was ich gesagt habe. In spirituellen Kreisen ist es so, dass man eine Thematik vorstellt und dann das Thema, was man gegeben hat, völlig hinterfragt. Ist das relevant? Ist das richtig? Dieser Zweifel, ich möchte diesen Zweifel kurz auch mit euch diskutieren und sehen, was ihr zu diesem Zweifel sagt. Also, mein Zweifel. Wieso kann man davon ausgehen, dass man durch eine äußere Tätigkeit, wo man Körper, eine äußere Bemühung, wo man Körper und Worte in den Dienst Krishna stellt, überhaupt auf die Stufe kommen soll, wo schließlich im Herzen eine innere Haltung erblüht, eine Haltung der Ekstase und der Liebe zu Gott. Wie soll das gehen? Wir haben doch gesehen, diesen Brahma Muhuta da, der da stand vor den Dekis, sich bemühte, den Rogerio abwies, den Anandadas, siehst du, Anandadas abwies. Man hat irgendwie gespürt, das ist doch gar kein richtiger Devoti. Das ist so ein äußerer Pharisäer, um es mal in einer anderen religiösen Sprache auszudrücken, in dem nicht eine Spur von Hingabe da war. Und seht ihn doch an, den Lust, den, was war sein Problem? Den Zornmolch. Das war ein Zornmolch. Da war absolut keine Spur von einem Devoti zu sehen, könnte man sagen. So, wieso können wir behaupten, und darauf beruht ja diese Bhakti-Definition, dass wir dadurch, dass wir Sinne, Körper und Worte in diesen äußeren Übungen beschäftigen, dass da etwas Spirituelles da rauskommt. Dieser Zweifel wird manchmal auch schon gestellt in unserer Bewegung, wie der Brahma Muhurta sagte, das funktioniert nicht. 5 Jahre und mein Herz ist wie eine Wüste. Wieso sagen wir, dann mach einfach weiter mit dem Prozess und es kommt schon was. So, das ist jetzt mein Zweifel, ich habe gesprochen. Ihr könnt entweder den Zweifel beantworten oder sagen, ja genau, endlich sagt mal jemand. Was sagt ihr dazu? Bin mal gespannt, ich weiß, die alten Hasen erwarten hier. War mein Zweifel. Und die Jungen sind sofort da mit der Stimme. Ja, so, ich gebe jetzt die große Erklärung. Gut, wo sind die Alten? Ich werde zuerst die Alten. Krishna Nandi Nidhi ist die älteste von uns. Thank you.
alles, was wir tun und denken und alles, mit dem wir Gemeinschaft pflegen, das beeinflusst unser Bewusstsein. Und indem wir auch Gemeinschaft mit spirituellen Tätigkeiten haben und ehrlich dabei sind, kann unser Herz verwandelt werden.
Krishna Nandini sagt also, spirituelle Tätigkeiten, das sind spirituelle Tätigkeiten, wahrscheinlich auch ohne, dass jemand jetzt auf der höchsten spirituellen Stufe ist, tut er nichtsdestotrotz spirituelle Tätigkeiten aus. Und dadurch wird man irgendwann mal, dadurch wird man transformiert. Meine Frage ist, aber gut, Krishna Nandini, aber du, wenn jemand jetzt einfach sowas tut, ohne dabei vom Bewusstsein erfüllt zu sein, hat das Nutzen. Wenn das Bewusstsein wie ein Stein ist und die spirituellen Tätigkeiten wie Nektar, die niemals den Stein durchweichen. Ja, Haribol. Ich habe mal einen Brief gekriegt von einem Swami der Rajneesh-Organisation. Die gibt es vielleicht jetzt in einer anderen Form, aber es ist mir nicht bekannt, in welcher. Der mir sagte, weißt du, in den Augen der Asketen ist genau das Gleiche zu sehen, wie in den Augen der Lustmölche. Lustmölche wollte ich sagen. Nämlich, der eine will Erlösung, der andere will Sinnbefriedigung. Bewusstsein ist entscheidend. Man kann mit vollem Bewusstsein eine Zigarette rauchen und eine erleuchtete Seele sein. Hallo. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil die Gegend hier sind. Also ich will das jetzt Entschuldige, was... Krishna Nandi, nee, ich weiß, dass du eine sehr sensible Philosophin bist. Ich finde das eher... Ich finde es sehr gut, was du sagst. Aber ich muss es jetzt einfach im Sinne des Seminars zur Eskalation treiben. Möchtest du dich hier was zu dieser Frage äußern? Ja, ich würde mal dir sagen.
Also ich glaube, seit unverdenklichen Zeiten ist unsere Zeit in materielle Tätigkeiten involviert und wir müssen unsere Zeit auf spirituelle Tätigkeiten trainieren.
So. Dankeschön. Ich möchte kurz jetzt diese Frage aus der Sicht der Heiligen Schriften beantworten. Ihr habt gute Antworten gegeben. Ich werde für ungefähr noch 5 Minuten sprechen und dann machen wir die nächste Pause. Und danach haben wir einen noch faszinierenden Beginn des nächsten Blocks. Die Heiligen Schriften sagen, dass in spirituellen Tätigkeiten die spirituelle Kraft gegenwärtig ist. Diese spirituelle Kraft wird definiert als das Wort. Bevor ich Shuddha Sattva. Shuddha Sattva. Einige von euch waren in einem Seminar, was Krishnachandra organisiert hatte, oder was wir hier hatten, wo wir über die verschiedenen Erscheinungsweisen gesprochen hatten. Wir hatten von Sattva-Gun gesprochen, der Erscheinungsweise der Tugend, dann von Rajagun, Raja, und von Tamas. Sattva ist der Zustand der Erleuchtung, des Friedens, des Glückes. Ein Mensch in Sattva-Gun hat viel Wissen und handelt danach. Rajagun ist der Zustand, Guna heißt Eigenschaft, ist der Zustand der Leidenschaft, wo man sich bemüht um materielle Ziele, das muss ich noch haben, ein Auto habe ich gesagt. Haribol. Merkt ihr, wie die Schwingung gleich ein bisschen leidenschaftlich wird? Und Tamas ist der Zustand der Verzweiflung, des Aufgebens. Herzlich willkommen. Spät kommt ihr, aber ihr kommt. Das sind drei Zustände in der materiellen Welt, in denen die bedingte Seele kontrollieren. Morgens, wenn ihr aufsteht, seid ihr vielleicht ein bisschen noch in Tamagun. Oh, ich will nur schlafen. Ich hätte doch nur schlafen können, war mit dieser grausame Uhr losgegangen. Dann kommt ihr wach nach der Dusche vielleicht und ach, das Leben ist zum Umarmen, sagt ihr, hört vielleicht noch eine schöne Tempelsong-Kassette, ach, diese Musik, lest in der Bhagavad Gita, esst ein bisschen, wie sagt man das, Müsli, und so weiter, und geht dann raus in den Arbeitsplatz, und da seht ihr Leute, den Chef, jetzt müssen wir jetzt echt Geld machen, also, die Pancakes müssen heute rollen, und die Atmosphäre wird ein bisschen gedämpft, wie sagt man so, leidenschaftlich. Nicht? Ihr seht Menschen vielleicht um euch herum, die, wenn sie aufstoßen, den Geruch einer Schlechterei aus dem Magen ausströmen lassen. Nicht? Fleisch essen. Ihr geht vielleicht dann an den, durch Niederdorf, da braucht man jetzt vielleicht durch Niederdorf zu gehen. Ihr geht abends dann durch die Diskothek und seht die Leute ganz mit geölten Haaren und mit dem Lippenstiften und den Augen nur auf das eine fixiert. Und wie kann ich genießen die Freuden, die mir der Körper gibt? Leidenschaft, und dann kommt, geht man wieder, sieht man vielleicht draußen Leute, die betrunken sind und unwissend sind. Ich will da jetzt nicht so groß drüber sprechen, über die Erscheinungsweisen. Hier soll nur so viel gesagt werden. Alles in der materiellen Natur ist unter diesen Erscheinungsweisen. Es gibt Berge, die bilden die Eigenschaft der Leidenschaft. Es gibt, wie zum Beispiel, wir waren an der Eiger Mordwand, nicht, das war ein Rajaguna-Berg. Dann sind wir ein bisschen weiter gegangen, wir waren Pilger in den Schweizer Alpen und haben dieses wunderschöne dieses Tal gesehen von dem Mönch und der Jungfrau. Das war so tugendhaft. Nicht? Also alles, Berge, Gegenden, Menschen, Kunstartikel, Kleidung, alles ist von diesen drei Erscheinungsweisen durchwebt. Ähnlich wie ein Gewand, was von einem querlaufenden und einem längslaufenden Faden gewebt ist. Alles in der materiellen Welt ist aus diesem Stoff, dem Stoff der drei Erscheinungsweisen. Nun, von der spirituellen Welt gibt es Sudha Sattva. Sutta heißt geläutert, rein. Wenn die Tugend, die wir in dieser Welt kennen, ihren Höhepunkt und ihre Reinheit erreicht, wenn die Tugend, die wir bewundern in Menschen, die Wahrhaftigkeit und so weiter, wenn, sagen wir mal, ja, das alles seinen Höhepunkt erreicht, rein ist von allen materiellen Eigenschaften, dann nennt man es Sutta Sattva, geläuterte Tugend. Und dieser Einfluss, oder das ist, sagen wir mal, was sich in spirituellen Tätigkeiten befindet. Das ist so drin, könnt ihr sagen, wie eine Medizin in der Kapsel, die gereicht wird. Wer deswegen mit spirituellen Tätigkeiten in Kontakt kommt, kann in seinem Leben plötzlich diesen Einfluss empfinden, verspüren. Ich glaube, wir alle wissen, was ein leidenschaftlicher Einfluss ist, beziehungsweise ein tugendhafter Einfluss, wenn wir uns wohlfühlen. So ist es, wenn man die spirituellen Tätigkeiten ausführt. Manchmal kommt plötzlich diese Atmosphäre auf. Man macht selbst in der Wohnung sein, in der man tausendmal schon versucht hat, spirituelle Aktivitäten auszuführen. Wenn es dann plötzlich da ist, ist man so glücklich. Meistens ist das der Grund, warum man weitermacht mit spirituellen Tätigkeiten auf der Anfängerstufe, weil man weiß, ich habe da etwas erfahren. Wie zum Beispiel, ein gutes Beispiel war unsere Pilgerreise, die wir nachher in der Dia-Präsentation zum Ausgang unseres Seminars sehen werden. Wir waren dort in Ahobalam, an einem heiligen Pilgerort und haben gechantet. Am Anfang, die erste Nacht in Ahobalam, war für manche von uns so schwer, dass wir den Entschluss fassten, am Morgen aufzubrechen in die Schweiz. Die Moskitos, die wilden Hunde, die draußen kläfften und bellten, nicht? Und wir haben dann trotzdem den nächsten Tag mit spirituellen Tätigkeiten ausgeübt. Und obwohl es nieselte und regnete, obwohl wir uns kämpfen mussten durch ein, ich hätte fast gesagt, ein Schlammschlag, nicht? Waren wir erfüllt von dieser spirituellen Energie, der Shuddha Sattva, die uns über alles hinweggesetzt haben. Weil spirituelle Tätigkeiten eben diese Kraft haben. Auch wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, wirkt diese Kraft. Und um das zu erläutern, gibt Jiva Goswami eine Geschichte, die ich schon tausend und einmal erzählt habe, aber weil sie so schön ist, muss sie jetzt auch noch vor der Pause erzählt werden. Jiva Goswami erzählt von einer Ratte, die auf einen Altar kommt, wahnsinnig hungrig und nur eins im Sinn hat: Wo ist die Nahrung? Und sie sieht auf dem Altar einen solchen Docht, wie eine solche Lampe wie hier, und einen Docht, der noch ein bisschen brennt, aber nur ein bisschen, und so langsam da reinrutscht in das Öl. Und die Ratte denkt, also es muss eine alte Ratte sein, zumindest eine ohne Brille, die sie denkt, also ein Stück Käse. Und sie geht also hin, und will den Käse essen, endlich ein Käse. Es war wahrscheinlich auch die erwartende Psychologie, die sie bestimmt hat. Sie war hungrig und natürlich war sie dann, machte sie eine typische, heute würde ich sagen, eine Projektion. Nicht, und sah dann etwas in dem Docht, was nicht da war. Käse. Mozzarella. Ging dahin und wollte es essen, dieser Docht verfing sich in den Schneidezahn, den wurde bewegt und fing wieder Feuer. Die Ratte war plötzlich schockiert, ihre Whiskers, ihre Schnurrbarthaare fingen an, Feuer zu fangen. Sie war völlig schockiert und fing an, um dieses Feuer loszuwerden, den Kopf in wilden Kreisen zu drehen. Und zwar vor der Altargestalt, um das Feuer klar auszukriegen. Die Ratte muss schon alt gewesen sein, sie kriegte einen Herzinfarkt der dritten Ordnung und gab den physischen Körper auf, direkt vor dem Altar und ging, jetzt kommt der Punkt von der Geschichte, ging, besser so, und nahm ihren spirituellen, ureigenen Körper an und ging in diesen spirituellen Körper zurück in die spirituelle Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass manche, die diese Geschichte hören, einen gewissen Kulturschock bekommen. So eine Geschichte habe ich ja noch nie gehört. Das ist, macht sein und das macht, es kommt in dieser Geschichte auf einen Punkt drauf an. Die Ratte wusste nicht von spirituellen Tätigkeiten. Sie tat es einfach, ohne das Bewusstsein zu haben. Doch trotzdem, weil diese Tätigkeiten in sich eine inhärente Energie werden, die Shuddha Sattva Energie, die spirituelle Kraft, kam es durch den Kontakt mit dieser Energie zu einer Transformation, sagen wir mal, eine Erblühung des eigenen Selbstes, und sie ging in die spirituelle Welt zurück. Das ist, wie die Heiligen Schriften sagen, das begründen, dass ein Mensch, auch wenn er noch auf der äußeren Ebene ist, einfach dadurch, dass er die Ausübungen des Sadhanas ausübt, die Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes, dass er durch diese Tätigkeiten zu der Stufe gebracht wird, wo er Anhaftung an Krishna entwickelt, und dass er ab dieser Stufe dann abgeholt wird von der spirituellen Energie, die ihn über die Ebene der Bhava, der ekstatischen Liebe, zur Reinliebe führt. Gut, das hierzu. Ich möchte jetzt eine Pause wieder machen von 15 Minuten. Das ist unglaublich, also wieder 10 nach 5. Nachdem wir angefangen, wenn wir diese Pause beenden, wir wollen wieder versuchen, pünktlich zu sein. Der Maxi tut gerade seine Stoppuhr anstellen. Und wollen dann beginnen, indem wir bildhaft sehen, was sind die Ausübungen des Sadhana Bhaktis. Wir werden eine fantastische Dia-Serie sehen über den Archana Vidhi von Krishna Chandra zusammengestellt. Und wir werden dann uns über Tätigkeiten im Sadhana Bhakti beschäftigen. Wir werden über Singen hören, über Beten hören und dann über Meditieren. Diese drei Begriffe werden wir analysieren. Es wird sehr, sehr ekstatisch werden. Und danach dachte ich, machen wir einen kurzen Stopp und geben Zeit zu Fragen. Fragen, und dann werde ich versuchen, die zu beantworten. Und dann geht es weiter mit einer kleinen Überraschung. Gut, ich möchte euch also bitten, um 10 nach 5 euch wieder hier einzufinden. Alles Gute und Hare Krishna. Das Seminar hat sich ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie man durch das reine äußere Tun auf die Stufe kommen kann, wo man letztendlich ekstatische Liebe und dann reine Liebe zu Krishna erlangt. Vielfach kommt es vor, dass sowohl Leute im Tempel, also sagen wir mal so, Devotees, die im Tempel leben, sich wirklich fragen, ab wann können wir denn jetzt jemanden einen Devotee von Krishna nennen? Wann erfüllt er die, ist er auf dieser Stufe, wo er von der rein äußeren oder mechanischen Tätigkeit im spirituellen Leben zu einem inneren und erfüllten Bewusstsein kommt, einem Bewusstsein, was wir als Krishna-Bewusstsein nennen können? Diese Frage kann beantwortet werden durch unseren ersten Block. Wir sagten, hingebungsvolles Dienen erfüllt drei Bedingungen, oder ein Devotee hat drei Bedingungen. Die erste ist, er tut etwas, um Krishna zu erfreuen. Die zweite Bedingung ist, dass er kein Motiv dabei verfolgt. Motiv nach Karma, das heißt nach Gewinn, eigenem Gewinn, und nach Jnana, das heißt, dass er einfach nur, weil er die Nase so voll hat vom materiellen Leben, zur Ruhe kommen will in einen einen passiven Zustand. Ein Devotee, das ist ganz wichtig, hat vor allen Dingen eine reine Absicht. Der Devotee macht noch kämpfen, er macht noch Schwierigkeiten haben, er macht noch wie ein Flugzeug, das von Höhenwinden vom Kurs abgebracht wird, durch seine Wünsche vom reinen Kurs des spirituellen Lebens abgebracht werden. Aber sein Motiv, seine Absicht ist es, Krishna zu erfreuen. Und Krishna ist so zufrieden durch diese Absicht, dass er, dass sein Herz einfach sich öffnet und diesen Devotee dann, auch wenn er noch nicht auf einer vollkommenen Stufe ist, seine Barmherzigkeit erweist. Es gibt also unterschiedliche Definitionen von Devotee. Einmal sagte Srila, oder Gottgeweihte, einmal sagte Srila Prabhupada, alle meine Schüler sind reine Gottgeweihten. Wir wurden ganz rot, weil wir merkten, also wir hatten vor 3 Jahren doch noch Tätigkeiten getan, von denen wir besser nicht sprechen. Nicht wie? Wir hatten noch ein bisschen war noch alles grün oder rot hinter den Ohren, je nachdem, welche Färbung man wählt. Was Prabhupada sagte ein anderes Mal, ein reiner Gottgeweihter denkt immer an Krishna und vergisst ihn nie. Und sein Herz ist erfüllt von ekstatischer Liebe. Und manche von uns haben uns gefragt, ja was nun? Der so ein Anfänger ist oder der ein Vollkommener ist? Beide, sowohl der Anfänger wie auch der Vollkommene, sind reine Geweihte in einem Sinne. Ihre Absicht ist rein. In dem Bhagavatam heißt es, dass der Anfänger manchmal sich noch angezogen fühlen mag zur materiellen Welt. Er hat ja eine bedingte Natur, eine bestimmte Psychologie und fühlt sich noch angezogen zu Tchaikovsky und den Rolling Stones verschiedenen Zubereitungen. Und nicht ein Gottgeweihter sagte einmal, ich kann alles aufgeben, außer meine Lidjacke. Und eine bestimmte Fakultät und Ding. Ne? Und dann nannte er seine Lieblingsband. Dieser Devotee mag noch diese Anhaftung haben und sogar noch manchmal vielleicht zu Fall kommen und nicht auf den höchsten Stand sein. Trotzdem ist er ein reiner Devotee, wenn seine Absicht richtig ist. Aber wenn ein Devotee da ist, der die Absicht hat, Nutzen zu ziehen und seine Position vielleicht auszubeuten, finanziellen Gewinn durch das Krishna-Bewusstsein davonzutragen, kann er nicht als reiner Devotee angesehen werden. Und wird bestimmt zu Fall kommen. Es kommt also auf das Abhilashita, die Qualität des Wünschens, das heißt die Motivation drauf an. Nun, lasst uns nicht vergessen, beim der Ausübung von Tätigkeiten, spirituellen Tätigkeiten, ist es wichtig, dass sich irgendwann einmal die innere Haltung, die Kontemplation heranbildet. Srila Vishwanatha Chakravarti vergleicht die Ausübung von diesen mechanischen Tätigkeiten mit den Tätigkeiten, die jemand tut, der ein Yajna, das heißt ein Opfer, zusammenbringt. Yamananda macht es manchmal, oder hat es sehr oft gemacht, da sorgt man für die Opferstelle, Früchte, die Mantren, die auf dem Zettel abgebildet sind, die Opferkelle, da muss man das Butterreinfett erhitzen und dann sitzt man schließlich da und hat und steht jetzt davor, das eigentliche Opfer zu machen. Diese Bemühungen, die ein Priester macht, um ein Opfer vorzubereiten, lassen sich mit den äußeren Tätigkeiten des Bhaktis beschäftigen, also vergleichen. Dann kommt es wie bei einem Priester, der ein Opfer macht, zu dem Eigentlichen. Das Eigentliche bei einem Opfer ist, ich schaue so ein bisschen Hilfe suchen zu dir, man installiert das Feuer, das als der Mund Gottes angesehen wird, nimmt dann einfache Opfergaben aus Reis und Butterreinfett und schüttet das auf das Opfer, während man das geheiligte Mantra Swaha sagt. Swaha bedeutet, ich bringe da. Das ist das, worum es geht. So ist es auch bei einem, der hingebungsvolles Dienen ausführt. Er sollte letztendlich bei all seinen äußeren Verrichtungen dazu kommen, über Krishna zu meditieren. Es gibt einen Vers, in dem der Autor des Nektars der Hingabe diesen Punkt klar macht. Dieser Vers heißt Matavya satatang Vishnu Vismatavyo na jatuchit Sarve vidhi nishedasyo Etayo eva kinkadaha. Krishna ist der Ursprung von Vishnu. Man sollte sich immer an ihn erinnern und ihn niemals zu irgendeiner Zeit vergessen. Alle Regeln und Regulationen, alle Regeln und Verbote, die in den Shastras erwähnt sind, sollten Diener zu diesen beiden Prinzipien sein. Ihr seht also, dass jemand macht so viele Regeln und Regulierungen ausüben. Diese Regeln und Regulierungen sollen ihn hinführen, letztendlich dazu, dass er sich immer an Krishna erinnert und Krishna niemals vergisst. Wenn man nur für einen Augenblick sich nicht an den allgegenwärtigen Gott erinnert, ist das der größte Verlust. Die größte Illusion und die größte Anormalität. Haribol. Spirituelles Leben in der materiellen Welt soll uns also dazu führen, in Gott zu leben, in Krishna zu leben, an ihn zu denken, Liebe zu ihm für ihn entwickeln, und die Ausübung des Sadhana-Bhakti soll uns dazu bringen. Nun, was sind es, die Ausübung des Sadhana-Bhakti? Was tut man da? Ich möchte euch ein bisschen darüber so aus den Schriften vorlesen, und dann möchte ich mit euch eine Dia-Reise unternehmen, wo wir das dann sehen werden. Es gibt 5 Ausübungen, die uns durch das Tor, durch ein Tor in den Palast von Bhakti hineinführen. Diese 5 Ausübungen sind, einen Guru anzunehmen, eine Einweihung in den Krishna-Mantra zu nehmen und die Unterweisung von dem Guru zu bekommen, die erklären, wie man dieses Mantra anwendet. Der dritte Punkt ist, dass man dem Guru Dienst darbringt, und der vierte Punkt, dass man dem Beispiel folgt, was heilige Personen gegeben haben im Leben. Ihr seht also, was wir anfangs diskutiert hatten, hier in plötzlich praktisch vor uns auftauchen. Wir hatten gesagt, spirituelles Leben beginnt durch den Kontakt mit Sadhus, mit Heiligen, die in das Herz hinein das Wissen geben, wie man Krishna erlangen kann, und die uns unterweisen, was wir tun können, um Krishna zu erfreuen. So, unter diesen Sadhus sticht ganz besonders ein Guru hervor, jemand, den wir annehmen möchten als unseren persönlichen Leiter, einen Anleiter ins spirituelle Leben. Der öffnet uns das Tor sozusagen. Während wir dem Guru folgen, werden wir jedoch nicht zu Fanatikern, die nur sagen, mein Guru, mein Guru, mein Guru, sondern wir befolgen dem Beispiel von all den großen Seelen in der Vergangenheit. Deswegen als 4. Punkt wird gesagt, dem Beispiel zu folgen, was heilige Personen gegeben haben. Und als 5. Punkt, dass man Fragen stellt, wie kann ich hingebungsvollen Dienst ausführen? Das sind die 5 Eingangsprinzipien. Dann geht es weiter, wie man tun sollte. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber ich habe einen fantastischen Vorschlag zu machen. Ich weiß, dass an dieser Stelle manche im Widerstreit sind. Soll ich mir das alles notieren oder soll ich lieber zuhören? Ich möchte diesen Widerstreit in eurem Herzen, falls der aufgetreten ist, in gekonnter Weise lösen. Ich würde vorschlagen, dass Yamananda Prabhu, der sehr bewandert ist in dem, also er hat schon sehr viele nice Listen gemacht, das als Liste zusammenstellt, und dass wir das dann bei Yamananda beordern können. Wenn wir rausgehen aus dem Seminar, könnt ihr, möchte ich vielleicht, ja, wen bitten? Ernie, vielleicht, dass du da bist, mit einem Block Papier, da könnt ihr eure Adresse angeben, und Erde wird euch dann diese Liste zuschicken. Yamananda wird getippt, aber er ist unser Prisi und hat nicht so viel Zeit, das auszuschicken. Das kannst du denn ja machen. Kriegt ihr ganz umsonst als Kulanz des Schweizer Tempels. Also wohl. So. Wir gehen also durch den Kontakt mit heiligen Persönlichkeiten in das wunderbare Tor, durch das Tor in den Palast der Bhakti. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt so viele schlechte Angewohnheiten in uns, die uns wieder direkt aus dem Palast der Bhakti rausbefördern könnten. Also, das müssen wir vermeiden. An erster Stelle, genauso wie die erste Stelle von der Wichtigkeit war, die Gemeinschaft mit Transzendentalisten, von denen wir fragen, wie geht es voran, könnt ihr mir auf dem Wege helfen und Inspiration geben. An erster Stelle, was man zu vermeiden hat, ist die Gemeinschaft mit denjenigen, die feindlich eingestellt sind zum höchsten Herrn. Und die einfach zügellose Gemeinschaft haben mit Frauen für Sex oder mit Männern für Sex. Also diese Lust. Priester. So, Und man sollte mit denjenigen auch keine Gemeinschaft pflegen, die von einem verruchten Charakter sind und immer, also unmoralisch handeln. Dann, wenn ihr selber ein Guru seid, vielleicht kommt das mal vor in eurem Leben, dass wenn man als Guru zu viele Schüler annimmt oder unqualifizierte Schüler, das sollte man absolut vermeiden. Drittens, werden dann viele Dinge erwähnt, dass man kritisch Menschen immer kritisiert. Dann heißt es, man sollte es unbedingt vermeiden, andere in Angst und Sorgen zu bringen. Wir haben darüber am Donnerstag in Govinda einen Vortrag gegeben über die Eigenschaft, nicht zu verletzen, mit Worten oder auch mit Tätigkeiten. So werden also 11 Punkte dann genannt, die man vermeiden soll. Die nächsten Punkte sind so wieder ungefähr 20 Punkte, sind Punkte, die wir jetzt in unserem kleinen Dia-Vortrag von Krishna Chandra, der wird 10 Minuten lang dauern, sehen werden. Es sind Punkte, die in Beziehung zu den transzendentalen Bildgestalten stattfinden. Erinnert euch, Sadhan Bhakti bedeutet es, die Gedanken und den Körper und die Worte in Krishnas Dienst zu stellen. Das kann man in perfekter Weise tun, wenn man im Tempel Krishna verehrt. Da wird zum Beispiel gesagt, man sollte sich Blumengirlanden, die von den Devis getragen wurden, umhängen. Nicht? Das tun wir mit dem Körper. Die Blumengirlande ist auf unserer Brust. Wir riechen, oh, die Blumen. Man sollte, super, auch mit dem Körper, vor dem Weg, vor Krishna tanzen. Richtig, ein hingebungsvoller Dienst. Eine Praxis des hingebungsvollen Dienstes, schön zu tanzen. Prabhupada hat richtig gesagt, wie man tanzen sollte. Die Arme so hoch und so. Das ist ein hingebungsvoller Dienst. In den christlichen Religionen heißt es, jauchzet vor dem Herrn. Totaler Service. Dann sollte man sich vor den Devis verneigen. Wenn ihr in den Tempel kommt, benutzt ihr euren Körper, der sich sonst nur unter der Kraft des Alters beugt. Bringt ihn zu einer demütigen Verehrung dar. Dann sollte man zum Tempel gehen, dann sollte man um den Tempel rumgehen, dann sollte man Prasadam essen und dann sollte man das Badewasser von Krishna trinken. Jetzt wird es intim. Ne? Kennt ihr noch den alten Sage von Drafi Deutschland? Reich mir dein Badewasser und nicht ein bisschen geschmacklos, ich weiß. Nicht hoffentlich vergeben mir die Dedis. Das war jetzt, entschuldige, ich möchte diesen Kommentar, das war ein übermütiger Kommentar, nicht ein sehr philosophischer. Dann sollte man Räucherwerk und Blumen, die Krishna dargebracht sind, riechen. Und dann sollte man mit Hingabe die Bildgestalten anschauen und zu ihnen beten. Ich glaube, wir können an diesem Block, den wir jetzt durchgenommen, was man im Sadhana Bhakti tun, total sehen, wie wissenschaftlich dieser Prozess ist. Wir können sehen, wie wir unsere Sinne und unseren Körper in den Dienst von Krishna stellen und dabei dann plötzlich eine innere Haltung und Versenkung bekommen. Könnt ihr sehen?